ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Die Badesaison hat noch gar nicht richtig begonnen, aber schon sind in Brandenburg 4 Menschen beim Schwimmen ums Leben gekommen. Im letzten Jahr waren es insgesamt 22. Diese traurige Bilanz hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG in Potsdam gezogen. Besonders bedrückend, 2 der Toten dieses Jahres sind Kinder, berichtet rbb24-Reporterin Lisa Steger.
Die Kinder waren 9 und 13 Jahre alt und sie sind in Schwimmhallen ertrunken, in Brandenburg an der Havel und in Fürstenwalde im Kreis Oder-Spree. So etwas kann auch in einer überwachten Schwimmhalle passieren, warnt Daniel Keib, Sprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Brandenburg.
Denn Kinder ertrinken leise, die klatschen nicht auf Wasser, die rufen nicht um Hilfe, bei denen lässt die Kraft nach und sie gehen einfach unter. Und dann ist es eine ganz gefährliche Situation. Das ist wirklich die tragische Situation, die man sich vorstellen kann, insbesondere wenn es die Eltern selbst betrifft, weil sie mit vor Ort waren.
Die beiden Fälle zeigen einen gefährlichen Trend auf, sagt DLRG-Sprecher Achim Wiese. Am Ende der 4. Klasse können in Deutschland die meisten Kinder noch nicht schwimmen. Hauptgrund: immer mehr Städte und Gemeinden machen ihre Schwimmbäder zu, weil sie sparen müssen, so Achim Wiese.
25% der Grundschulen haben überhaupt keinen Zugang zu irgendeinem Schwimmbad. Und andererseits liegt das an der nicht vorhandenen Rettungsfähigkeit der Lehrkräfte der Grundschulen. Wenn ein Lehrer, eine Lehrkraft nicht rettungsfähig ist, dann geht diese Lehrkraft natürlich mit ihren Kindern auch nicht zum Schwimmen.
Die Sorge der Lebensrettungsgesellschaft, dass noch mehr Menschen sterben. Denn es fehlen bundesweit 2.500 bis 3.000 Bademeister. Der Beruf sei nicht gut bezahlt, so Achim Wiese. Zudem vermissen die Bademeister Respekt.
Der Bademeister war früher ja sozusagen die Heldin oder der Held. Das hat sich heute gewandelt tatsächlich. Also wenn der Schwimmmeister sagt, du darfst da nicht runterspringen, dann wird das belächelt und der Schwimmmeister beschimpft.
Viel mehr Menschen als in den Schwimmhallen verunglücken in Seen, betont Brandenburgs DLRG-Sprecher Daniel Keib. Von den tausenden Brandenburger Badestellen sind gut 250 auch als solche ausgewiesen.
Ausgewiesene offizielle Badestellen heißt aber einfach nur, dass das Gesundheitsamt regelmäßig die Gewässerqualität kontrolliert. Damit ist noch nicht gesagt, ob da ein Rettungsring hängt, ob da eine Leine hängt, ob da eine Notrufsäule steht. All das ist dann uns als Ehrenamtler überlassen, weil wir sorgen dafür, dass da Sicherheit existiert. Wir haben faktisch 2 Hände voll Badestellen, die wirklich regelmäßig bewacht werden können, weil Baywatch in Brandenburg geht wirklich nur ehrenamtlich.
Fazit: Vorsicht und eine realistische Selbsteinschätzung bleiben wichtig.
Man muss nicht quer über den See schwimmen, es reicht auch parallel zum Ufer zu schwimmen und sicher zu sein, dass wenn man die Kräfte nachlassen, dass man sofort wieder stehen kann.
Tipps für die bevorstehende Badesaison von der DLRG, eingesammelt von Reporterin Lisa Steger. Bleiben wir noch am Wasser. Die Rummelsburger Bucht in Berlin, zwischen Friedrichshain und Lichtenberg gelegen, ist Heimathafen vieler Hausboote. Teils wohnen die Besitzer mit ihren Familien hier schon seit vielen Jahren. Doch dieses Idyll am Wasser ist bedroht. Ab Juni gilt für die Nebenarme der Spree nämlich eine neue Verordnung, die das unbemannte Ankern verbietet. Die Stadt adressiert damit Beschwerden über Lärm und Schiffswracks, heißt es. Bootsbewohner dagegen sprechen von Verdrängung von Kultur und Wohnraum, berichtet rbb24-Reporterin Jenny Barke.
Am Uferweg in Altstralau stehen sie dicht beieinander. Bunt bemalte Holzboote, alte Kähne mit Terrassen, teils schmücken Blumen ihre Veranda. Auch Ari Groloff und seine Familie liegen hier seit 2017 an. Doch sein Boot bewegen kann er bald nicht mehr so einfach. Ab Juni ist Ankern in den offenen Fließgewässern der Spree verboten. Und in den Nebenarmen, wie hier in der Rummelsburger Bucht, müsste er, wenn er ankert, immer auf seinem Boot bleiben. Für ihn unrealistisch, er hat seinen Alltag auf dem Land.
Das sicherzustellen wird mir persönlich sehr schwer fallen. Manchmal auch gar nicht möglich sein. Also da bewege ich mich dann ab sofort in der Illegalität, immer mal wieder.
Entdeckt die Wasserschutzpolizei dann ein ankerndes Boot ohne Besitzer, gilt das als Ordnungswidrigkeit. 55 Euro Strafe drohen. In der Rummelsburger Bucht ankern derzeit auf 1,5 Kilometern Dutzende Boote. Vereine wie Arix Spreepublik bieten hier auch Kunst und Kultur an, Saunaabende, Lesungen oder Konzerte. Doch damit könnte künftig Schluss sein. Es braucht für jeden neuen Standort eine Genehmigung.
Wo wir eben auch dieses Gesetz nutzen, also dass wir zum Beispiel irgendwo einfach ankern dürfen, stillliegen dürfen. Und das geht dann auf einmal nicht mehr. Und das hieße, dass wir uns alles, also jegliche Aktion, die wir irgendwo planen, immer von klein auf genehmigen lassen müssen.
Der Senat argumentiert, mit der Regelung soll Ordnung geschaffen werden. Seit Jahren kämpfe man dafür, Müll und Lärm einzudämmen. Es gehe aber auch um die Sicherheit, dass bei Unwettern jemand das Boot beaufsichtige beispielsweise. Arik und andere Bootsbesitzer sind sauer. Weder das Land Berlin noch der Bund, der die Verordnung für die Bundeswasserstraßen Spree und Havel für Berlin erlassen hat, hätten sie in die Planung politisch mit einbezogen. Für ihn eine Geringschätzung kreativen Lebens in Berlin.
Ich habe das Gefühl, die Bootskultur soll nicht unbedingt vollständig verdrängt werden, aber eine Form von Gentrifizierung soll stattfinden. Also es werden nur noch bestimmte Formen gewünscht, bestimmte schöne weiße Yachten mit einem Segel drauf. Und wie oft höre ich diesen Satz, ja, das sind ja alles Schrottboote.
Die Bootsbesitzer wollen jetzt Ankerwachen gründen, um künftig abzusichern, dass immer jemand an Bord eines ankernden Boots ist. Denn das erlaubt die ab Juni geltende Verordnung explizit.
Jenny Barke aus der Rummelsburger Bucht über ruhenden Schiffsverkehr. Berlin hat eine neue Verkehrssenatorin. Genauer ist es die Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Nach dem Rücktritt von Manja Schreiner ist jetzt Ute Bonde im Amt. Bisher war sie Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg und vorher lange in Führungspositionen bei der BVG. Bonde wurde heute im Abgeordnetenhaus vereidigt.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Die Eidesformel im Abgeordnetenhaus ist gesprochen. Ute Bonde könnte nun eigentlich gleich in ihrer Verwaltung an die Arbeit gehen, wäre da nicht noch die Plenarsitzung. Deshalb wird die 57-Jährige erst am Freitag das erste Mal an ihrem neuen Arbeitsplatz sein.
Als erstes treffe ich mich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, werde ihnen mitteilen, dass ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen freue und insbesondere auf ihren Rat.
Und was will sie inhaltlich als erstes angehen?
Wir müssen fokussieren, wir müssen priorisieren. Geben Sie mir da noch ein paar Tage, ein paar Momente Zeit und dann werde ich dazu auch aussagefähig sein.
Ein bisschen was sagt Ute Bonde dann aber doch. Den öffentlichen Nahverkehr, ihre erklärte Herzensangelegenheit, will sie ausbauen und sauberer machen. Wenn es um weniger Autoverkehr geht, will sie keine Verbote, sondern Angebote. Und die umstrittene Idee einer Magnetschwebebahn will sie nicht zu den Akten legen, sieht aber natürlich die Klammer Haushaltslage. Durch ihre vorherigen Jobs hat Bonde viel Erfahrung im Bereich Mobilität und Verkehr. Hier wird sie sich nicht lange einarbeiten müssen. Aber wie sieht es jenseits der Verkehrsexpertise in den anderen Bereichen aus, für die die neue Senatorin zuständig ist? Klare Erwartungen bei Antje Kappeck von den Grünen und Katalin Genburg von der Linken.
Sie muss sehr schnell unter Beweis stellen, dass sie nicht nur Verkehrssenatorin, sondern auch Klima- und Umweltsenatorin ist.
Wir haben große Herausforderungen der Stadt und der Stadtentwicklung in Zeiten der Klimakrise, wo wir eine starke Umweltsenatoren brauchen.
Ute Bonde versichert, niemand müsse sich Sorgen machen, dass sie Umwelt- und Klimaschutz nicht genug im Blick habe. Die Opposition wird sie an diese Worte erinnern, wenn die neue Senatorin in den nächsten Wochen entscheiden muss, wo im laufenden Etat sie Kürzungen vornehmen will.
Sabine Müller aus der rbb24-Redaktion Landespolitik über die neue Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde. Starkregen und Bäche, die zu reißenden Flüssen werden, das kannte man in Brandenburg bisher kaum. Doch Starkregenereignisse nehmen zu. Und dann sind Kanalisation und Versickerung oft überfordert. Darüber haben heute Experten und Vertreter von über 140 Brandenburger Kommunen beraten. Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst berichtet.
Ja, der Starkregen wird kommen, auch an Orten, für die das bisher kein Thema war. 40% mehr Starkregenereignisse bis zum Ende des Jahrhunderts, prognostizieren Frank Kasper und seine Kollegen vom Deutschen Wetterdienst.
Man muss eigentlich überall in Deutschland mit Starkregenereignissen rechnen, auch wenn man es vielleicht in der eigenen Kommune noch nicht erlebt hat, aber unsere Datenauswertung zeigt, dass das Risiko einigermaßen über Deutschland gleichmäßig verteilt ist. Das heißt, es ist richtig, dass man auch vor Ort sich Gedanken macht, ob man richtig vorbereitet ist.
Kommunen wie Oderberg, Legebruch und Prenzlau haben in den vergangenen Jahren schon Erfahrungen mit starken Überschwemmungen gemacht. 2021 fiel bei einem Starkregenereignis in der Uckermark mehr Regen als im Ahrtal. Nur das flache Relief und die Bodenbeschaffenheit sorgten dafür, dass es zu keinen größeren Schäden kam. Deshalb sollten alle Kommunen Konzepte erarbeiten, um sich zu schützen, so Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel.
Nun, vordringlich ist, dass man erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür schafft, dass Starkregen überall auftreten kann, wie aus heiterem Himmel. Und dass dann eben zum Beispiel Unterführungen eben auch regensicher gemacht werden und nicht plötzlich das Krankenhaus nicht mehr erreicht werden kann, weil es eben am anderen Ende der Unterführung liegt oder die Bahngleise nicht mehr erreicht werden können, weil die Unterführung im Bahnhof nicht mehr funktioniert.
In Oranienburg arbeitet man schon länger an einem Starkregenkonzept. Denn schon jetzt laufe das Wasser bei starkem Regen in der Stadt kaum noch ab, berichtet Oranienburgs oberster Stadtplaner Christian Kilczynski.
Wir bauen keine Straßen mehr ohne Versickerungsmulden. Wir achten auch bei kommunalen Neubauten natürlich darauf, dass die hochwasserresistent sind. Also wenn da ein Keller ist, dann steht da nicht der Server drin.
Insgesamt 25 Millionen Euro stellt das Brandenburger Umweltministerium den Städten und Gemeinden für den Schutz vor Starkregen zur Verfügung. Einige haben schon erste Maßnahmen auf den Weg gebracht, andere sind noch auf der Suche nach Ideen, so wie die Gemeinde Neuhausen-Spree.
Also wir sind eigentlich hier, weil wir einen Ortsteil bei uns haben, der in so einer Senke liegt und wir eigentlich dabei sind, irgendwas uns auszudenken, um oberhalb dieser Senke ja, eine Art Regenrückhaltebecken oder sowas zu forcieren. Ja, ist jetzt nur für einen Ortsteil, wir haben 15, aber dort ist wie so ein Nadelöhr,
sagt Jennifer Herkula vom Bauamt. Die 25 Millionen Euro aus dem Starkregenprogramm dürften angesichts der vielen Ideen und geplanten Maßnahmen schnell aufgebraucht sein. Für die nächste Förderperiode hofft man nun auf einen neuen, starken Geldregen aus Brüssel.
Aus Potsdam waren das Informationen von Amelie Ernst. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.